Liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, die wir an dieser Stelle auch wieder recht herzlich begrüßen dürfen. Es folgt unsere Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Wir hören einen Vortrag von Pfarrer Dr. Ignaz Steinwender aus Zell am Ziller in Österreich. Er beschäftigt sich mit den Themen Glaubenserneuerung und Glaubensvermittlung in Zeiten der Bedrängnis. Es handelt sich um einen Vortrag, den Pfarrer Steinwender bei der diesjährigen Theologischen Sommerakademie am 2. September 2009 in Aigen in Österreich hielt. Diese Sommerakademie wird veranstaltet vom Linzer Priesterkreis, dem unter anderem auch Monsignore Leon Sireisky angehört. Er stellt den Referenten zu Beginn vor und begrüßt ihn. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Kollegen von Radio Maria Österreich, die uns diesen Vortrag freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
Exzellenzen, liebe Mitbrüder, sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, den ersten Referenten des heutigen Tages Ihnen vorzustellen. Es ist Herr Dr. Ignaz Steinwender. Er ist Jahrgang 1959 und seit 1995 Priester der Erzdiözese Salzburg. Er hat die übliche Laufbahn durchlaufen, war Kaplan und Pfarrprovisor in Dorfgastein bzw. Bad Hofgastein und ist jetzt Pfarrer in Zell am Ziller, dem Tiroler Anteil der Erzdiözese Salzburg. Seit 2007 ist er dort auch Dekan. Nebenbei ist er noch Exekutivseelsorger in der Erzdiözese Salzburg. Von 2004 bis 2007 hat Dr. Steinwender einen Lehrauftrag für Kirchengeschichte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten ausgeübt. Er legt großen Wert darauf, dass er nicht, wie es im Programm steht, Dozent ist. Es gibt von ihm verschiedene Publikationen. Hinten liegt ein Buch von ihm aus, das sehr interessant ist. Geistliche im Weinberg des Herrn über bedeutende Priesterpersönlichkeiten im Zillertal. So darf ich jetzt Herrn Dr. Steinwender bitten, mit seinem Referat zu beginnen.
Exzellenzen, liebe Mitbrüder, geschätztes Auditorium, als die deutschen Bischöfe im Jahre 2006 zum Ad Limina Besuch nach Rom fuhren, waren viele gespannt, was wird der neue deutsche Papst den Bischöfen seiner Heimat sagen. Der Heilige Vater warf einen Blick auf die Lage der Kirche in seiner Heimat und stellte fest, dass Deutschland mit der westlichen Welt die Situation einer von der Säkularisierung geprägten Kultur teilt, in der Gott immer mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet, die Einzigkeit der Gestalt Christi verblasst und die von der kirchlichen Tradition geformten Werte immer mehr an Wirkkraft verlieren. Der Heilige Vater sprach dann davon, dass der Glaube für den Einzelnen immer schwieriger wird, dass nicht wenige von Mutlosigkeit und Resignation befallen werden und regte die Bischöfe an, die Situation als providentielle Herausforderung zu erkennen und sich ihr mutig zu stellen. Er erläuterte dann konkrete Schritte im Bereich von Religionsunterricht, Katechese, Erwachsenenbildung und Priesterausbildung. Im Grunde genommen geht es in den sehr konkreten Ausführungen des Papstes um das, was sein Vorgänger schon über 20 Jahre lang immer wieder angeregt und angemahnt hat, die Neuevangelisierung. Ich möchte jetzt versuchen, einige wenige Ansätze zu formulieren, wie wir heute in der Pastoral auf diese provinzielle Herausforderung, die vor allem den deutschsprachigen Raum betrifft, antworten können, wie wir in einer Zeit der Bedrängnis den Glauben erneuern und weitergeben können. Es soll also nicht wissenschaftliche Ausführungen sein, sondern einfach ein paar Anmerkungen, sagen wir, eines Landpfarrers. Einige Begriffsklärungen. Den vielgebrauchten Begriff Glaubenserneuerung können wir mit einigen Stichworten etwas näher umreißen. Vertiefung, Verlebendigung, Heiligung, Entfachung der Liebe. Es geht um eine Vertiefung bei der Erneuerung. Man braucht den Glauben nicht neu erfinden, sondern Es geht darum, das allzeit Neue wieder aufleuchten zu lassen, zur Quelle zu gehen, ad fontes, um den Schatz, für den wir uns nicht schämen brauchen, wieder neu zu heben, herein in die Unmittelbarkeit, die Aktualität der Gegenwart. Glaube hat zweitens mit Leben zu tun, weshalb Glaubenserneuerung immer auch Verlebendigung bedeutet. Es geht um ein geistiges, geistliches Leben, das pulsiert. Es geht um die lebendigen Ströme der Gnade, die wieder mehr fließen sollen. Es geht darum, dass der Mensch die Fülle des Lebens erlangt oder lebt. Weil der Glaube Leben mit Gott ist, bedeutet Glaubenserneuerung zuallererst auch Heiligung. Den Weg der Heiligung gehen, die Nähe Gottes suchen und bewahren. Und deswegen hängt mit Glaubenserneuerung natürlich die höchste Gnadengabe besonders zusammen, die aus dem Wesen Gottes hervorgeht, die Liebe. Es geht immer auch um dieses Feuer der göttlichen Liebe, das es zu entzünden gilt. Glaubensweitergabe, darunter verstehen wir vor allem etwas geben, das wir als Geschenk empfangen haben. Dabei geht es nicht nur um Inhalt, innere Haltungen und Heiligkeit, sondern zuletzt vor allem um die gelebte Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Einige Herausforderungen durch die gegenwärtige Glaubenssituation. Um nun Überlegungen zum Thema Glaubenserneuerung und Weitergabe anstellen zu können, soll kurz die Glaubenssituation umrissen werden und die sich damit ergebenden Herausforderungen. Ich möchte hier vier Phänomene kurz darstellen. Das Neuheidentum, die Verflachung des Glaubens, innerkirchliche Säkularisierung und der Dissens innerhalb der Kirche. Zum ersten Punkt, die allgemeine Situation unserer westlichen Gesellschaft ist gekennzeichnet von einem sich ausbreitenden Nihilismus. Man spricht daher auch von einem Neuheidentum, weil in dieses Vakuum vieles eindringt. Johannes Paul II. Schrieb in seinem Schreiben über Europa, die europäische Kultur erweckt den Eindruck einer schweigenden Apostasie seitens des satten Menschen, der lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Das Nichtglauben scheint immer mehr das Selbstverständliche zu sein. In dieses Vakuum dringen Aberglaube, esoterische Praktiken, Kulte sowie östliche Heilslehren ein und es bewahrheitet sich nicht selten der Spruch, wer nicht glaubt, glaubt am Ende alles. Diese Entwicklung hängt mit dem zweiten Phänomen zusammen, eine allgemeine Verflachung des Glaubenslebens. In der jetzigen Elterngeneration, so kann man es, glaube ich, schon sagen, ist die Glaubensweitergabe im Wesentlichen abgerissen. Das Gebet in den Familien ist eine Seltenheit geworden. Das Glaubenswissen ist sehr niedrig. Die Feier der Sakramente reduziert sich nicht selten auf äußerliche Feste. Die Bekanntheit oder die Verbindlichkeit der Gebote scheint kaum mehr gegeben zu sein. Drittens, mit dieser Verflachung des Glaubens hängt ein Phänomen zusammen, das ich innerkirchliche Säkularisierung nennen möchte. Die Kirche ist zwar einerseits noch in vielen gesellschaftlichen Bereichen präsent, aber diese Präsenz ist vielfach nicht mehr durch die innere Überzeugung und Wirkkraft gedeckt. Die Kirche ist sehr extensiv, wie Kardinal Meissner einmal sagte, aber wenig intensiv. Während man gelegentlich den Slogan Jesus ja, Kirche nein hörte, könnte man heute vielleicht formulieren, Kirche ja, Jesus nein. Die Kirche selbst wird immer weniger in ihrem tieferen Mysterium erkannt und immer häufiger nur als bloße Institution gesehen, die eben bestimmte Bedürfnisse befriedigt und für die Gesellschaft nützliche Dinge leistet. Dieser Identitätsverlust reicht tief hinein in das Innerkirchliche. Als viertes Phänomen möchte ich den innerkirchlichen Dissens in Fragen des Glaubens und der Moral und die damit verbundene mangelnde Einheit anführen. Es ist völlig klar, dass dieser innerkirchliche Dissens, auch der Relativismus, der da ist, aber vor allem die Kirchenkritik, wie sie öffentlich oft lautstark vorgetragen wird, dass das die Glaubwürdigkeit und auch die Wirkkraft der Verkündigung schmälert. Was das Allerschmerzlichste dabei ist, es betrifft die vielen kleinen Gläubigen, die ein Anrecht hätten auf die Fülle der Wahrheit, auf eine authentische Verkündigung. Das ist, glaube ich, ein sehr schmerzliches Phänomen, mit dem wir auch umgehen müssen. Die hier nur versuchsweise angedeutete Glaubenssituation bildet also die Herausforderung, trotz vielfacher Orientierungs- und Mutlosigkeit entschieden einen Weg der Erneuerung zu gehen oder anzustreben. Nun zunächst einige Bedrängnisse der Gegenwart. Die hier angedeuteten Entwicklungen machen nicht nur deutlich, wie groß die Herausforderungen sind, sondern weisen schon auf das Phänomen der Bedrängnisse hin. Es gibt viele allgemeine Bedrängnisse, in die Menschen heute geraten können. Menschen erleben ihre Grenzen, Unglücksfälle, Tod, Krankheiten, Krisen verschiedener Art. Dann gibt es Bedrängnisse, die mit dem Glauben oder dem Unglauben zu tun haben. So kann zum Beispiel der Nihilismus manche Bedrängnisse verursachen oder mitverursachen, wenn zum Beispiel die Sinnlehre, Existenz- und Zukunftsängste dadurch begünstigt werden. Oder wir können auch sagen, der Sünder gerät wegen der Sünde in Not und Bedrängnis, wie Paulus einmal im Römerbrief schreibt. Der Glaube aber kann helfen, verschiedene menschliche Bedrängnisse leichter zu bewältigen oder manche zu vermeiden. Aber daneben gibt es eben spezifische Bedrängnisse, die im Besonderen auch den gläubigen Menschen, deswegen weil er Bekenner ist, betreffen. Hier möchte ich einige davon kurz erwähnen. Von außen kommende Bedrängnisse, innerkirchliche Bedrängnisse und innere, im Menschen daseinende Bedrängnisse. Zum ersten Punkt, während viele Christen in der Welt, und zwar mehr als je zuvor in der Geschichte, ausgegrenzt und wirklichen Verfolgungen von außen und vor allem durch politische Mächte ausgesetzt sind, sind bekennende Christen in unserer Gegend manchen subtilen Bedrängnissen ausgesetzt. In gewissen Fragen herrscht heute ein Gesinnungsdruck der Political Correctness, den man eben daran erkennt, dass heute den meisten Leuten völlig bewusst ist, dass es viele Dinge gibt, die man eben nicht sagen darf, ohne Gefahr zu laufen, auf verschiedene Weise, vor allem medial, gemaßregelt zu werden. Ein zweiter Punkt, die innerkirchlichen Bedrängnisse sind heute vor allem durch den oben erwähnten Dissens und die Uneinheit der Kirche gegeben. Wenn Verkünder des Glaubens, seien dies nun Pfarrer oder Religionslehrer oder auch Eltern, wegen ihres Glaubenszeugnisses unter Druck geraten. Eine spezielle Form der Bedrängnisse sind die durch strukturelle Maßnahmen angeführten Belastungen. Darauf möchte ich jetzt nicht mehr extra eingehen. Als weiteren Punkt führe ich an sogenannte innere Bedrängnisse, Versuchungen, Schwächen, Neigungen, mit denen wir als erbsündliche Menschen eben zu ringen haben. Und dann gibt es Bedrängnisse, die Gott als Prüfungen für die Gläubigen zulässt. Jetzt möchte ich kurz ausführen einige Auffassungen, die eine Glaubenserneuerung und erfolgreiche Weitergabe behindern können, bevor ich dann zum Hauptthema vorstoßen möchte. Ich möchte da 5 Punkte anführen. Ein Hindernis, das sich einer Erneuerung entgegenstellt, ist der fehlende Glaube an eine Wende oder die fehlende Kraft zu einer Wende. Es ist doch irgendwie so, wir sind es gewohnt, wir rechnen mit Rückgängen bei Berufungen, bei Gottesdienstbesuchen, auf fast allen Ebenen Und dann kommen wir in die Versuchung und beginnen, diese Rückgänge einzuplanen und zu verwalten. Natürlich ist Planung und Verwaltung notwendig, aber die Frage ist, ob wir mit einem Umschwung wirklich auch rechnen. Im Innersten wäre vielleicht der Wunsch nach einer Wende da, aber es fehlt dann die Kraft und man beginnt dann, die Rückentwicklung auch zu rechtfertigen oder positiv zu argumentieren. Ob es jetzt Mutlosigkeit ist, mangelnder seelsorglicher Eifer, zu wenig Gottvertrauen oder verschiedene menschliche Ohnmächte, wenn dieser Glaube fehlt an eine wirkliche Wende, dann wird es sie nicht geben können. Ein zweites Hindernis für eine Erneuerung ist, eine Wende wird da oder dort überhaupt nicht angestrebt, sondern im Gegenteil sogar zu verhindern versucht. Im Gegensatz zu den seelsorglichen Fakten sieht man einen großen Fortschritt in strukturellen Umgestaltungen, betreibt eine schrittweise Auflösung der sakramentalen Struktur der Kirche. Hier wird eine andere Kirche angestrebt, aber nicht die eigentliche Erneuerung. Ein anderes Hemmnis für eine Neuerung ist die sogenannte Autoritätskrise, die wir auch schon ausführlich in dieser Akademie besprochen haben. Die weit verbreitete Ablehnung von Autorität in fast allen menschlichen Bereichen, die schwindende Bereitschaft oder mangelnde Fähigkeit, Autorität in Liebe auszuüben, ist auch in der Kirche da und erschwert eine wirkliche Erneuerung. Ein viertes Hindernis für eine Erneuerung ist die Ansicht, man könne den Glauben erneuern ohne Opfer und ohne Kampf, sozusagen mit einem Evangelium-Leid ohne das Kreuz. Die Ansicht, man könne mit klugen Worten und geschickten Aktionen eine Wende herbeiführen, eine Erneuerung in Harmonie mit der ganzen Gesellschaft erwirken. Das wird schon vom Apostel Paulus verworfen, der zu den Korinthern sagt, dass Christus ihn gesandt habe, das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Und im Brief an die Philipper spricht er von Leuten, die als Feinde des Kreuzes leben. Ein letzter Punkt, die Fixierung auf innerkirchliche Auseinandersetzungen. Es gibt eine Art innerkirchliche Selbstbeschäftigung mit Randthemen oder auch Fragen, die längst geklärt sind und in Wirklichkeit auch die meisten Gläubigen, vor allem die jüngere Generation, weder interessiert noch betrifft. Und da wird in vielen Gremien Zeit und Energie vertan und letztlich schwächt das die Wirkkraft der Kirche nach außen. Nun einige Denkanstöße zur Glaubenserneuerung und Weitergabe. Eine erste Voraussetzung für eine Erneuerung im Glauben ist die Bejahung der Wahrheitsfähigkeit des Menschen. Es geht darum zu realisieren, dass die Glaubenswahrheiten, wie sie die Kirche uns vorlegt, ein Licht sind, das uns frei macht, Gott, das Ziel des Lebens, den Weg und die Mittel zum Gehen dieses Weges zu erkennen. Die Wahrheit ist ein Licht, das den Menschen mit innerer Freude erhält, das ihn anregt und erfüllt. Man kann nur jemand lieben lernen, der wirklich ist, den man kennenlernt. In der Wahrheit wird erst wirkliche Freiheit, innere Sicherheit und auch Liebe möglich. Deswegen muss die Frage klar entschieden sein, gibt es eine Wahrheit, ist der Mensch wahrheitsfähig, ist er gottfähig? Die Bejahung der Wahrheitsfrage macht auch deutlich, dass es die unverkürzte Verkündigung, dass die unverkürzte Verkündigung der Glaubenswahrheiten nicht nur wichtig ist, sondern dass die Gläubigen ein Recht darauf haben, das ganze Licht geschenkt zu bekommen, wenngleich man pädagogisch oft schrittweise vorgehen muss. Hier möchte ich auch erwähnen, wie wichtig mir die Philosophie erscheint in der Verkündigung, jene Wissenschaft, die der heilige Thomas Anziller Theologie nennt. Vor allem die Metaphysik sollte mehr Bedeutung bekommen, um im heutigen weltanschaulichen Pluralismus die Glaubensbotschaft besser vermitteln zu können. Ein zweiter Punkt: Mit der Bejahung der Wahrheitsfrage hängt auch das grundsätzliche Bekenntnis zur Autorität zusammen, die letztlich von Gott abgeleitet ist. Wo es wahre Autorität gibt, dort gibt es wirkliche Entfaltung, auch vom Begriff Auctoritas, das ja Mehrung bedeutet, eine Entfaltung, eine Mehrung des Menschseins. Bejahung der Autorität bedeutet die Bereitschaft, sich selbst weiterführen zu lassen und selbst auch bereit sein zu führen. Autorität in Liebe ausüben mit der Bereitschaft, über alles zu reden und zum tieferen Sinn zu führen, bedeutet ein generelles Ja zur Erziehung und dann auch zur Glaubenserziehung im Gegensatz zum bloßen Laufenlassen und der Beliebigkeit oder auch im Gegensatz zu falscher, missbräuchlicher Autoritätsausübung. Drittens setzt eine Erneuerung der Erkenntnis voraus, dass es nicht ohne Widerstände und Erneuerung geben kann. Erneuerung kann ein schmerzhafter Vorgang sein, der Opfer kostet. Erneuerung bedeutet deswegen ein Ja zum inneren Kampf, auch ein Ja zur Askese, ein Ja zu ständiger Umkehr, auch ein Ja zu den Bedrängnissen, aus denen dann eine wirkliche, tiefere Glaubensfreude kommen kann. Auf diesen Punkt möchte ich später noch eingehen. Eine Erneuerung im Glauben setzt auch voraus, dass man geeignete Kriterien für einen wahren Fortschritt trifft. Hier seien einige angeführt. In der Verkündigung ist nicht die Akzeptanz bei möglichst vielen Menschen und auch nicht der Tadel Maßstab für den Fortschritt, sondern die Akzeptanz bei Gott, die Gottgefälligkeit. Bischof Galen hatte den Leitspruch Neque laudibus, nec timore, weder für Lob noch aus Furcht. Wahrer Fortschritt besteht in geistlicher Fruchtbarkeit, die etwas anderes ist als irdischer Erfolg. Die Pointe des Christlichen, schreibt Hans Urs von Balthasar einmal, liegt darin, dass gerade die weltliche Erfolglosigkeit, der Bankrott am Kreuz, der Höhepunkt christlicher Fruchtbarkeit war. Weiters, Fortschritt besteht nicht automatisch in der Anpassung an die Zeit, sondern umgekehrt in der Umgestaltung in Christus, in der Heiligung. Der Maßstab ist die Nähe zu Gott. Weiters, Fortschritt wird nicht dadurch erzielt, dass die Kirche weltlicher wird, sondern dass das Evangelium alle menschlichen Bereiche durchdringt. Eine Öffnung der Welt, wie gestern schon angedeutet wurde, bedeutet dann, dass die Kirche bzw. die Christen aus einer inneren Stärke und einem inneren Selbstbewusstsein heraus aktiv in der Welt stehen und die Welt mit dem Sauerteig des Evangeliums durchdringen und so die Welt zu einem wahren Fortschritt führen. Nun möchte ich einige Punkte für eine Glaubenserneuerung aufzählen. Im Grunde genommen sage ich ja das Allerselbstverständlichste, das Sie ohnehin wissen. Als erste Voraussetzung für eine Neuerung möchte ich das Gebet anführen und hier insbesondere auch die Anbetung. Wie menschliche Beziehungen durch Gespräche wachsen, so entsteht und wächst durch das Gebet die Gottesbeziehung. Das Gebet bringt viele Früchte, innere Klarheit, mehr Offenheit für das Übernatürliche, Stärkung im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, Schutz vor Versuchungen für den Beter, viele Früchte auch für andere Menschen, für die Kirche, die man im Gebet immer einschließt. Gebet als Nahrung der Seele. Besonders sei hier auf die Anbetung des Allerheiligsten hingewiesen. Ich habe das in meiner Pfarre auch besonders erfahren. Es ist eine Gebetsform, die gegenwärtig auch in vielen geistlichen Gemeinschaften, auch in manchen Pfarren wieder mehr gepflegt wird. Und ich merke, dass gerade durch die regelmäßige Anbetung die Liturgie ehrfürchtiger gefeiert wird, dass die Ehrfurcht einfach im Menschen zu wachsen beginnt. Der Glaube an die Gegenwart Christi wächst und Menschen beginnen wieder bewusster, den Glauben als entschiedene Christen zu leben. Einen zweiten Schwerpunkt sehe ich in der Glaubensvertiefung durch eine verstärkte, fundierte Katechese. Im Evangelium heißt es einmal, als Jesus ausstieg und die vielen Menschen sah, da hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Eine große Not besteht heute in der Sinnlehre. Menschen werden von allen möglichen Modeströmungen, Meinungen und Ideologien hin und her gerissen. Und wir sollten bedenken, dass Mitleid Jesu mit den Menschen damals geht heute weiter, durch das Lehren der Kirche, durch die vielen Verkünder, die den Menschen seelische Nahrung geben. So war die Erstellung des Weltkatechismus unter Johannes Paul II. Eine Antwort auf diese Not der Menschen. Ein Geschenk an alle, die Sehnsucht haben nach dem klaren Licht der Lehre. Man sollte sich hier auch daran erinnern, eine geschichtliche Anmerkung, dass die kirchliche Lage in der Reformationszeit in unseren Bereichen so dramatisch war, dass manche glaubten, die Gebiete nördlich der Alpen seien für die katholische Kirche verloren. Die Wende kam vor allem auch durch einige Jesuiten, insbesondere durch Petrus Canisius, der als wirksames Mittel einen Katechismus einsetzte oder mehrere, die er selbst geschaffen hat. Und ich denke, auch heute ist das ein wirksames Mittel. Überall dort, wo gute, überzeugende, fundierte und klare Katechese geboten und ein neues Vertiefen in die Glaubenslehre ermöglicht wird, geschieht auch Erneuerung. Wir sollten auch in den Pfarren wieder besonders Erwachsenenkatechese fördern. Während in unserem pastoralen Alltag die Katechese ja wirklich verschwunden ist, gibt es zum Beispiel bei vielen geistlichen Bewegungen oder auch bei Jugendtreffen mit großer Selbstverständlichkeit Katechesen zu wichtigen Themen. Und es ist einfach so, der Katechismus ist auch ein Instrument der Mündigkeit. Wenn der Mensch ein tieferes Glaubenswissen hat, dann kann er besser beten, dann kann er aus der Tiefe heraus Sakramente feiern, dann kann er sein Leben aus innerer Überzeugung christlich gestalten. Mir fällt hier eine treffende und auch ermutigende Aussage dazu ein. In Salzburg gibt es ein Kloster mit dem Namen Marienparadies. Das sind Schwestern, die nach der Regel des heiligen Bruno leben, also in einer sehr beschaulichen, kontemplativen Art, den Kartäusern ähnlich. Und eines Tages fragte ein Besucher, verwundert eine Schwester, warum da Professoren heraufkommen, um den Schwestern die Glaubenslehre vorzutragen. Er meinte wohl, wozu sollen die Schwestern von Theologie etwas verstehen, wenn sie eh den ganzen Tag alleine in der Zelle verbringen, schweigen und beten. Und da hat die Schwester dann ganz verwundert oder fast mit dem Ton der Entrüstung geantwortet, wir müssen doch wissen, wen wir anbeten. Zusammenfassend zu diesem Punkt, auf allen Ebenen, in den Pfarren, im Religionsunterricht, in geistlichen Gemeinschaften, aber auch in einzelnen Familien sollte eine inhaltliche Vertiefung und Konzentration der Glaubensvermittlung angestrebt werden. Dabei sollten auch besonders mediale Möglichkeiten genützt werden, die es eben heute auch Gott sei Dank gibt. Man sollte auch wieder an die früher verbreitete Institution der Volksmission denken. Jetzt komme ich zum dritten Schwerpunkt der Glaubenserneuerung. Den sehe ich in einer Wiedergewinnung einer vertieften Feier der Sakramente. Es muss alles getan werden, um die Sakramente wieder als geistliche Höhepunkte, als persönliche Begegnungen mit Christus, als Ort des Handelns Gottes zu erkennen und zu feiern. Ich möchte hier nur mehr auf ein spezielles Sakrament eingehen, auf das sogenannte verlorene Sakrament, die heilige Beichte. Gerade dieses Sakrament ist, wie kein anderes, könnten wir sagen, ein Sakrament der Erneuerung. Wo gebeichtet wird, geschieht Heilung, Stärkung, Erneuerung, Verlebendigung, Heiligung. Wo gebeichtet wird, beginnen Menschen bewusst um ihr Glaubensleben, um ihr Verhältnis zu Gott zu ringen. Und die Wiedergewinnung dieses Sakramentes ist sicher entscheidend für eine Erneuerung in der Pastoral. Und man kann das heute beobachten, überall dort, wo die Beichte wieder einen Stellenwert gewinnt, dass dort das geistliche Leben wieder aufblüht. In der Pfarrpastoral könnte man zum Beispiel ansetzen bei der Beichtvorbereitung für Erstkommunikanten, die Eltern durch eine Katechese einbinden und ihnen gleichzeitig dadurch auch wieder den Weg zu diesem Sakrament zu eröffnen. Die einfachste Möglichkeit ist sicher die, einfach einmal viele Beichtgelegenheiten anzubieten, auch wenn zunächst einmal niemand kommt. Ähnlich hat es ja der Heilige Vater in seinem Schreiben zum Jahr des Priesters auch vorgeschlagen. Als vierten Punkt möchte ich das Streben nach Heiligkeit und damit zusammenhängend die Wiederentdeckung der Tugenden anführen. Das Glaubenswissen, die Feier der Sakramente und das Gebet müssen notwendig zu einem bewussteren Leben im Glauben führen, zum Streben nach Heiligkeit, wie es ja das Zweite Vatikanische Konzil für alle Getauften in Erinnerung ruft. Hier geht es auch um die Entfaltung von Tugenden, den göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, den Kardinaltugenden und anderen Haltungen, die das Glaubensleben freier, dynamischer und lebendiger machen. Gerade hier sehe ich eine große Chance, auch bei jungen Menschen. Meistens ist es so, dass bei der neuen, jungen Generation, entweder sie interessieren sich gar nicht für den Glauben oder sie interessieren sich ganz dafür. Und da liegt eine große Verantwortung bei den Verkündern. Gerade in dieser Tugendlehre wird wieder deutlich, wie sehr unser Glaube unmittelbar mit dem Leben zu tun hat und dass es keinen Lebensbereich gibt, der nicht wirklich unmittelbar mit dem Glauben zu tun hat. Nun möchte ich einige Punkte anführen, die mir wichtig erscheinen für die Weitergabe des Glaubens. Erstens, die Heiligen verändern Kirche und Welt. Im Blick auf die Geschichte können wir erkennen, dass es immer wenige Leute waren, die Veränderungen größeren Ausmaßes bewirkt haben. Große Reformen in der Kirche kamen immer von Heiligen. Deswegen sollte sich jeder Verkünder bewusst sein oder eigentlich jeder Christ daran denken, sich selbst zu heiligen, sich selbst ganz von Gott formen zu lassen, ist die beste Grundlage, in der Weitergabe wirksam zu sein. Wenn sich ein Mensch vorbehaltlos in den Dienst Gottes stellt, dann kann er ganze Landstriche verändern. Und niemand, weder ein Vorgesetzter noch irgendein Gegner der Kirche, kann jemanden daran hindern, den Weg der Heiligkeit zu gehen. Im Gegenteil könnte man sagen, je mehr man jemand hindern möchte, je mehr man ihn bedrängt, desto größere Chancen der Selbstheiligung und der Wirksamkeit können sich daraus für den ergeben. Ein zweiter Punkt, der auch damit direkt zusammenhängt, die Glaubensweitergabe braucht lebendige Zeugen. Neutrale Vermittler oder Menschen, die innerlich nicht davon berührt sind, können den Glauben nicht weitergeben. Jeder Schüler, jeder Gottesdienstbesucher, ja auch jedes Kindergartenkind merkt, ob der Pfarrer, der Religionslehrer oder die Eltern überzeugt sind von dem, was sie sagen oder nicht. Der Heilige Vater hat im Vorjahr im Brixener Dom bei einem Priestertreffen sehr schöne, ermutigende Worte über den Priester gefunden, der ganz für den Herrn und ganz für den Menschen da sein soll. Und er ist dann auf den Mut zur Beschränkung und die notwendige Klarheit der Prioritäten eingegangen. Und er hat hinzugefügt, dass das Sein im Herrn eine grundlegende Priorität der priesterlichen Existenz sei, weshalb der Priester eine Zeit des Gebetes haben müsse. Dann zitierte er den Heiligen Karl Borromäus, der gesagt hatte, du kannst nicht für die Seelen der anderen sorgen, wenn du die deinige verkümmern lässt. Dann sorgst du am Schluss auch für die anderen nicht mehr. Du musst auch Zeit für dich mit Gott haben. Das gilt eigentlich für jeden Verkünder. Noch stärker als manches Argument ist das Benehmen des Verkünders. Man könnte sagen, das ist die eigentliche Predigt. Und noch wirksamer ist das einfache Sein des Verkünders. Wenn jemand ein geistlicher Mensch ist, eine innere Klarheit und Gottverbundenheit hat, dann wird er manche Leute anziehen, ohne dass er etwas sagen braucht. Ich habe einen Priester gekannt, der mittlerweile verstorben ist. Und da habe ich in einer Zeit, wo ich selbst noch mehr ein Suchender war, immer von ihm einen besonderen Eindruck gehabt. Ich habe in seiner Gegenwart gespürt, da ist etwas da. Ich konnte es nicht beschreiben, aber es hat mich angezogen. Er war einfach ein Geistlicher. Später habe ich gemerkt, dass er einen mehr spartanischen Lebenswandel führt und vor allem ein besonders tiefer Beter ist, eben das Geheimnis seines Priesterseins gelebt hat. Ein weiterer Punkt, es soll der ganze Glaube authentisch verkündet werden. Wenn man nur das verkündet, von dem man glaubt, dass es heute noch ankommt oder lebbar erscheint, dann verliert die Verkündigung an Wirkung. Sie wird dünner, beliebiger, kraftloser und noch weniger ernst genommen. Und wenn ein Mensch die Lehre der Kirche nur teilweise annimmt, weil ihm die ganze Lehre zu anspruchsvoll erscheint, dann ist es klar, dass er einfach auch nicht die göttliche Kraft bekommt, die notwendig wäre zum Leben aus dem Glauben. Und ich denke, es ist eine einfache geistliche Wirklichkeit, die man als Seelsorger immer wieder erfahren kann an Menschen. Wenn jemand sich großzügig auf Gott einlässt, dann bekommt er einfach viel Kraft und Gnade. Je großzügiger, desto mehr. Und das übersehen wir oft auch in der Verkündigung. In diesem Zusammenhang möchte ich auch Humane Vitae anführen, das hier sicher eine zentrale Rolle spielt. Inzwischen wird immer deutlicher und auch von außerkirchlichen Leuten klarer erkannt, dass gerade diese Enzyklika eine besonders prophetische war. Und mir wird auch in der Pastoral immer klarer, dass die Krise in Ehe und Familie heute und auch die Glaubenskrise viel mehr mit der Ablehnung von Humane Vitae zu tun hat, als wir landläufig glauben. Deshalb ein besonderer Ansatz zur Weitergabe des Glaubens. Humane Vitae bekannt machen, weitergeben, verkünden, wo immer es möglich ist. Ich glaube wirklich, dass das ein besonderer Schlüssel ist für eine Wende. Dabei soll man wirklich alle Möglichkeiten nutzen und auch Leute einsetzen, die das glaubwürdig weitergeben können und Laien dafür besonders ausbilden. Vielleicht ein ganz besonderer Tipp nebenbei. In den neuen Religionsbüchern, die unser Herr Weihbischof Andreas Laun herausgegeben hat und die nun mit dem 8. Band zur Vollendung gelangen, hat man auch ein sehr wirksames Instrument der Verkündigung der authentischen Lehre, auch in diesem Punkt. Und vielleicht noch ein anderer Hinweis, in Österreich gibt es Jugend für das Leben, junge Leute, die sehr gebildet, mit großem Idealismus und sehr klug in der Verkündigung stehen. Und diese Leute können zum Beispiel die Thematik Lebensschutz bis hin zu Humane Vitae sehr ansprechend und glaubwürdig vermitteln. Ich hatte mehrmals das Glück in der Pfarre, sie in Schulklassen einsetzen zu können. Und oft ist es doch so, dass junge Menschen eben gerade in diesem Punkt einfach das besser können als wir. Wir sind auch oft belastet. Wenn der Pfarrer etwas sagt, dann ist bei manchen von Haus aus schon eine Schwelle da. Das ist auch einfach eine Wirklichkeit. Ein weiterer Punkt, den ich anführen möchte für die Glaubensweitergabe, diese soll konzentriert werden. Das heißt auch intensive Seelsorge. Es ist heute mehr denn je notwendig, jene Menschen, die mehr wollen, auch besonders zu fördern. Es sollen wieder Gruppen entstehen mit einer hohen geistlichen Temperatur. Kardinal Meissner hat einmal gesagt, dass er bei jeder Visitation den Pfarrer fragt, ob er einige Leute hat, mit denen er sich mehr beschäftigt. Auch in der Bibel sehen wir das. Jesus hatte einen Jüngerkreis von 12, einen erweiterten Kreis von 72 und einen ganz engen vertrauten Kreis von 3 Jüngern. Diese hat er besonders weitergeführt, nicht für ein Elite-Dasein, sondern für die spätere Verkündigung. Wenn ein Mensch Feuer fängt, entsteht eine Quelle, die ständig fließt. Also mehr, als wenn jemand jahrelang Wasser trägt. Manche meinen, wenn Einzelne weitergeführt werden, man wolle die Kirche auf eine kleine Gruppe zusammenschrumpfen. In Wirklichkeit ist es doch genau umgekehrt. Wenn einzelne Leute mehr in die Tiefe gehen, dann können sie viel mehr andere Leute anziehen und auch mittragen. Wenn wir die Volkskirche erhalten wollen, dann müssen wir gerade deswegen einzelne Leute besonders weiterführen. Heute besteht doch die Gefahr, dass man mit der flächendeckenden Seelsorge und den großen Räumen vielleicht sogar mehr arbeitet, aber weniger ausrichtet. Da braucht es auch den Mut zur Selbstbeschränkung, zur Konzentration auf wesentliche Dinge. Und ich denke, es ist auch die Gefahr heute da, dass gerade junge Leute deswegen weggehen, weil sie nicht gefordert werden, weil sie zu wenig gefordert werden. Vielleicht ein paar kurze Beispiele. Der heilige Escriva hat einmal als junger Priester Exerzitien ausgeschrieben für eine ganze Woche und dann hat sich nur ein Student gemeldet. Mit diesem einen hat er die ganzen Exerzitien durchgezogen. Der ist später Priester geworden und noch später sein Nachfolger. In meiner Heimatgemeinde gab es einmal einen engagierten Religionslehrer, der hat eine Glaubensrunde für Jugendliche gemacht. Es waren nur wenige Leute, etwa 10 Leute, aber aus dieser Runde sind 3 Priester hervorgekommen. Oder denken wir an Petrus Canisius, der in Innsbruck gewirkt hat unter äußerst schwierigen Zeiten bei großem Gegenwind. Und wenn er da in der Kirche war und es waren nur vielleicht 5 Frauen anwesend, dann hat er trotzdem eine volle Predigt gehalten, so als ob die Kirche ganz voll gewesen wäre. Ein weiterer Punkt, man soll sich in der Seelsorge nicht in einen Erfolgsdruck hinein manövrieren lassen. Man sollte bedenken, dass der eigentliche Erfolg in einer geistlichen Fruchtbarkeit besteht, wie schon oben angeführt. Dabei muss aber auch berücksichtigt werden, dass geistliche Fruchtbarkeit erstens nicht machbar ist und sehr oft auch nicht unmittelbar oder nicht immer erkennbar ist. Manchmal gehen Früchte viel später auf. Der Seemann ist vielleicht nicht mehr auf Erden. Der eine sät eben und der andere erntet. Worauf es ankommt, ist die Treue des Menschen. Und im Hinblick auf den eigenen Beitrag sollte man sich einsetzen, als ob alles von einem selbst abhinge, im Hinblick auf den Erfolg, alles Gott anvertrauen. Denke zum Beispiel, wenn ein alter Pfarrer heutzutage in einer Pfarre ausharrt, treu seinen Dienst tut und vielleicht darunter leidet, dass vieles oberflächlich geworden ist und die Kirche so lieblos kritisiert wird, dann leistet er vielleicht gerade durch sein Ausharren oder auch durch sein Leiden einen Beitrag für eine Wende, die kommen wird. Oder ich denke, wenn eine Mutter täglich für ihre Kinder, die andere Wege gehen, betet, ihre Leiden dafür aufopfert, viele Tränen weint, dann kann sie vielleicht Ähnliches bewirken wie die heilige Monika. Es muss einfach wieder stärker ins Bewusstsein treten. Kein Gebet, kein Opfer, das in Liebe verrichtet oder dargebracht wird, geht verloren. Es kommt auf die Treue an, nicht auf den momentanen Erfolg. Und wenn wir da oder dort sogenannte geistliche Erfolge ernten, wenn etwas gelingt, dann sollen wir immer daran denken, dass vielleicht viele verborgene Seelen durch ihr Gebet oder ihr bewusstes Leiden daran Anteil haben können und dass letztlich jede Fruchtbarkeit allein Gottes Geschenk ist. Ein dritter Punkt. Für die Kirche leiden, nicht an der Kirche. Heute hört man oft, dass Menschen sagen, sie leiden an der Kirche, das heißt an den Fehlern und Sünden, die andere begehen. Und das ist in Wirklichkeit immer ein Stolz dabei, eine Überheblichkeit, die nie in der Geschichte zu einer Reform geführt hat, vielleicht nur zu einer Reformation. Die heilige Katharina hat einmal ausgerufen, dass wegen ihrer Sünden das Antlitz der Kirche verstümmelt wird. Und der heilige Augustinus sagt, jeder Christ hat den Heiligen Geist in dem Maße, in dem er die Kirche liebt. Sicher war die heilige Katharina sehr kritisch. Sie ist sogar zum Papst nach Avignon gegangen und hat ihm mehr oder weniger sogar die Leviten gelesen. Aber niemals hätte sie öffentlich ein negatives Wort über den Heiligen Vater gesagt, den sie ja geliebt hat und für den sie gebetet hat. In diesem Sinne sollten wir wieder die Correctio Fraterna, die brüderliche Zurechtweisung, entdecken, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, unter vier Augen und im Geiste dessen, der für die Kirche leidet. Ein vierter Punkt, Zusammenarbeit mit anderen suchen. Es ist heute wichtig, dass man sich zusammentut, dass man sich beraten lässt, dass man sich führen lässt, dass man geistliche Freundschaften pflegt, um die Lasten gemeinsam zu tragen und auch die Freuden zu teilen. Ein fünfter Punkt, mit Freude Christ oder Priester sein. Beim Lesen der Apostelgeschichte kommt man wirklich oft ins Staunen. Wie konnten diese Handvoll Männer, ein Häufchen Apostel und ihre Nachfolger von Indien bis Spanien, jetzt gehe ich ein bisschen weiter in der Zeit, die Frohbotschaft mit solcher Wirkung verkünden? Es war die unmittelbare, gelebte Verbindung mit Christus in der Gemeinschaft der Gläubigen. Sie hielten eben fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Die innere Freude am Glauben und die Einheit verleiht dem Verkünder eine Ausstrahlung, sodass spürbar wird, dass der Glaube schön ist, froh macht und eine innere Lebendigkeit verleiht. Wenn mir manche Dinge, die geschehen, sehr nahe gehen, dann erinnere ich mich wieder daran, was unsere Mutterkirche wirklich ist. Die Braut Christi, eine Mutter, der ich alles verdanke. Und ich denke, der Blick auf die Weltkirche und noch mehr das Bedenken des inneren Mysteriums der Kirche wirkt immer befreiend und beflügelt zu neuer Hingabe und erfüllt den Verkünder mit Freude am Christsein und am Priestersein. Sechstens, die Liebe ist die eigentliche erneuernde Kraft. Die Liebe zu Christus, die Liebe zur Mutter Gottes, und dann besonders auch die Liebe zur Kirche und zum Heiligen Vater. Wo diese Liebe da ist, da entsteht von selbst eine innere Einheit und eine Strahlkraft, die anziehend wirkt. Man kann das heute wirklich mit freiem Auge beobachten. Wo Liebe und Einheit mit der Heiligen Kirche zu leben versucht, dort gibt es Erneuerung im Glauben. Diese Liebe führt auch zum richtigen Umgang mit den Bedrängnissen unserer Zeit. Dazu möchte ich noch kurz einige abschließende Anmerkungen machen zu den Bedrängnissen. Wir haben in diesen Tagen vieles gehört, auch von bedrängenden Dingen, bedrückende Dinge, und gerade das sollte uns anregen, auch über die Bedeutung der Bedrängnis an sich im Leben des Gläubigen nachzudenken. Ein erster Punkt: Eine gewisse Bedrängnis ist im Glaubensleben selbstverständlich. Vielleicht nicht eine conditio sine qua non, aber eine conditio sepe occurrens, eine häufig vorkommende Begleiterscheinung. Bereits in Jesus Sirach heißt es, nimm alles an, was über dich kommen mag, halt aus in vielfacher Bedrängnis. Und weiter: Denn im Feuer wird das Gold geprüft und jeder, der Gott gefällt, im Schmelzofen der Bedrängnis. So kann Bedrängnis oft als Zulassung Gottes oder auch Prüfung verstanden werden. Deshalb stellt sich weniger die Frage nach einem bedrängnisfreien Zustand, sondern mehr die Frage, wie man in konkreten Bedrängnissen standhalten kann, um dadurch innerlich zu wachsen. An Heiligen können wir vielfach beobachten, dass diese gerade in Zeiten größter Bedrängnis Höchstleistungen vollbracht haben. So hat zum Beispiel die heilige Theresia von Avila auf Weisung ihres Seelenführers die Seelenburg geschrieben, ein wahrhaft klassisches Werk. Und den größten Teil dieses einmaligen Werkes schrieb sie in einer Zeit größter Turbulenzen und Bedrängnisse. Zweitens folgt daraus, dass Bedrängnisse ein geistliches Wachstum bewirken können. Die Bedrängnis, so schreibt schon der Apostel Paulus, bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Bedrängnis, wenn sie in Liebe angenommen und durchgetragen wird, formt den Bedrängten und hat auch eine Wirkung auf den Bedränger. Denken wir nur, die Bekehrung des Apostels Paulus hat wahrscheinlich dort begonnen, wo der sterbende Stephanus für seine Verfolger gebetet hat. Als dritter Punkt sei erwähnt, dass die Liebe zur Bedrängnis den Verkünder unüberwindlich macht. Hier geht es sicher um eine besondere Gnadengabe. Bei den Weihexerzitien hat uns damals der Vortragende besonders die Liebe zu den Opprobria, die Liebe zu den Widerwärtigkeiten ans Herz gelegt. Und gerade in unserer Religion hat das Leid nicht nur einen Sinn, sondern erlösende Kraft. Man könnte es auch einfach sagen, die Liebe zum Kreuz. Und das ist der Punkt, an dem jeder Verkünder unüberwindbar wird. Als die Apostel vor dem Hohen Rat ausgepeitscht wurden, heißt es dann von ihnen, sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für den Herrn Schmach zu erleiden. Diese innige Liebe zum Herrn, die auch zur Feindesliebe fähig macht, ist allein unbesiegbar. Wer kann den überwinden, dessen Sieg die Niederlage zur Voraussetzung hat? Und der Sieg am Kreuz ist schon vollbracht. In der ganzen Dramatik der Zeit und des Ringens um den Glauben tröstet uns besonders auch die Apokalypse, wo der Seher Johannes, der eine große, unzählbare Schar aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen in weißen Gewändern vor dem Thron des Lammes stehen sieht und einen der Ältesten sagen lässt, es sind diejenigen, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie rufen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Er ist die Quelle aller Erneuerung und führt seine Kirche zur letzten Vollendung. Er macht alles neu.
Im Rahmen unserer Hauptsendung Credo hörten Sie heute einen Vortrag von Pfarrer Dr. Ignaz Steinwender aus Zell am Ziller in Österreich zum Thema Glaubenserneuerung und Glaubensvermittlung in Zeiten der Bedrängnis. Gehalten hat er diesen am 2. September bei der Theologischen Sommerakademie in Aigen in Österreich.